Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Malte Asmus begrüßt euch nicht mehr auf meinsportradio.de, sondern auf meinsportpodcast.de. Ihr habt richtig gehört, wir sind umgezogen, heißen jetzt etwas anders, sind nicht mehr meinsportradio.de, sondern meinsportpodcast.de. Neues Portal mit einfacherer Navigation. Ihr findet eure Lieblingspodcasts jetzt noch besser, könnt sie noch leichter abonnieren und auch hören. Aber inhaltlich, da ändert sich nicht viel und deshalb machen wir an dieser Stelle auch einfach weiter. Zwei stimmungsvolle Pokalabende liegen hinter uns, zwei Abende voller Elfmeter-Krimis, späten Toren und auch kleineren Überraschungen, die waren auch dabei, und zwei Pokalabende, die für einige Mannschaften Erlösung bedeuteten, andere Mannschaften aber wieder in arge Erklärungsnöte brachte. Oder Hasan Salihamidzic, was war da los mit den Bayern in Rödinghausen?
Alle, glaube ich, sind so ein bisschen, ja, gerade so ein bisschen, keiner kann sie das erklären, aber das war heute nicht gut.
Nö, das war es auf jeden Fall nicht, und warum es nicht gut war, das versuchen wir jetzt mal aufzulösen hier auf meinsportpodcast.de im Rahmen von Sportplatz, unserer quasi neuen Sportshow, denn auch diese Sendung heißt anders. Und wir blicken auf die High- und Lowlights des DFB-Pokals zurück mit Sebastian Hauke vom Podcast Zeitlupenwissen. Hallo Sebastian.
Ja, hi, grüß dich.
Dann lass uns doch auf die Bayern mal eingehen. Gegen Rödinghausen, eine Mannschaft, die man eigentlich als Rekordmeister, als Mannschaft mit europäischem Flair eigentlich wegfiedeln muss. Am Ende war es dann nur ein 2:1 Sieg, obwohl es für die Bayern eigentlich ganz gut los war. Bevor du loslegen darfst, hören wir noch schnell Thomas Müller in der ARD zum Einbruch nach 25 Minuten nach dem verschossenen Elfmeter von Sanchez.
War vielleicht in den ersten 25 Minuten ganz gut, aber mit dem verschossenen Elfmeter zum vermeintlichen 3:0 sind wir leistungsmäßig eingebrochen und natürlich haben wir Aufarbeitungsbedarf.
Wagner und Müller hatten zuvor getroffen, Sebastian, und dann gab es diesen Bruch im Spiel. Ist ja bei Bayern unter Kovac auch nichts Neues, dass irgendwann so die Spannung nachlässt und die Mannschaft plötzlich in nicht mehr für möglich gehaltene Muster zurückfällt.
Ja, das scheint tatsächlich gerade so ein bisschen ein Problem in den Köpfen zu sein. Hatte man ja auch schon in den vergangenen Spielen so das Gefühl, die Bayern haben sich auch gegen diesen Gegner relativ schwer getan, mal effizient auch nach vorne zu spielen. Also das 2:0 fiel ja auch nur durch einen Elfmeter. Dann natürlich der verschossene Elfmeter. Weiß ich halt nicht, ob dann einfach auch so das Kopfkino wieder angesetzt hat bei den Spielern. Jedenfalls war halt dann deutlich zu sehen, dass es nachließ. Auf der anderen Seite hat der verschossene Elfmeter natürlich auch den Rödinghausen einen Auftrieb gegeben. Das hatte ja Kovac auch nach dem Spiel gesagt, dass eben gerade so eine Mannschaft wie Rödinghausen, wenn die mal gegen die Bayern spielen darf, dann rufen die natürlich jetzt 130% ab. Aber das darf den Bayern natürlich trotzdem nicht passieren gegen so einen Gegner. Ich glaube, das sind 4 Klassen Unterschied, wenn ich mich recht, wenn ich recht informiert bin. Also gegen so eine Mannschaft muss eigentlich ein Team wie der FC Bayern doch souveräner auftreten. Am Ende wurde es ja tatsächlich sogar nochmal spannend. Und ja, die Bayern müssen am Ende fast sogar schon von Glück reden, beziehungsweise sind richtig unter Druck geraten. Und ja, nach Abpfiff hat man auch tatsächlich gesehen, da hat sich keiner gefreut. Die Rödinghauser natürlich nicht, weil sie genau gewusst haben, eigentlich hätten wir eine Chance gehabt. Ja. Und die Bayern eben auch nicht, weil das war, wie es Salihamidzic schon gesagt hat, nicht gut.
definitiv nicht. Und vor allen Dingen auch defensiv richtig ins Wackeln geraten. Die Rödinghausener brauchten bloß ein bisschen dagegenhalten. Dann setzte die komplette Verunsicherung ein. Ich meine, dass die Bayern in der Abwehr ja auch bei Kontern sehr anfällig sind in dieser Saison, noch mehr als in den Jahren zuvor. Das war ja immer so eine kleine Achillesferse, zumindest selbst zu seligen Zeiten, als Pep Guardiola noch das Zepter schwang, war doch in der Rückwärtsbewegung manchmal so ein bisschen der Wurm drin, fiel aber nur nicht weiter ins Gewicht, weil ansonsten diese Dominanz einfach da war. Aber die scheint ja selbst gegen kleine Gegner komplett weg zu sein. Sobald die sich richtig hinten reinstellen, gibt es ja keine Torchancen mehr.
Ja, da hat Bayern, glaube ich, im Moment auch tatsächlich ein Problem, irgendwie nach vorne richtig reinzukommen. Ich kann auch nicht ganz so genau sagen, woran es liegt, ob es jetzt der Spielaufbau ist, der ein bisschen ideenlos ist. Also er sieht auf jeden Fall ideenlos aus. Wo da jetzt die Ursachen drin liegen, das weiß ich nicht, weil die Spieler sind ja da, die das können. Ja. Nur scheint es tatsächlich da im Moment ein Problem in den Köpfen zu geben und vielleicht auch ein Problem, dass dieser Zusammenhalt der Mannschaft so insgesamt ein bisschen bröckelt, meiner Meinung nach. Ja, also es ist nicht mehr so dieses blinde Verständnis auch zwischen den Spielern, und sowas hat man ja normalerweise nicht, wenn im Gefüge alles stimmt.
Nee, also da ist irgendwas tatsächlich im Argen. Ein Problem natürlich auch, was sich sicherlich dann auch natürlich auf die Spielweise der Mannschaft ein bisschen niederschlägt, ist das Verletzungspech, was im Moment ja reinschlägt. Thiago jetzt verletzt, wird auch wieder einige Zeit ausfallen. Durchaus wichtiger Mann bei Bayern natürlich, aber ist auch ein hausgemachtes Problem. Uli Hoeneß hat ja vor der Saison immer behauptet, ja, Kader groß genug, da brauchst du auch nicht so viel rotieren, da hast du nicht so viele Probleme, irgendwelche Stars ruhig zu stellen. Das fällt jetzt als Bumerang, kommt zurück.
Ja, das ist so ein bisschen Lotterie gewesen. Also klar, wenn du so einen Kader hast, der auch so hochkarätig besetzt ist, dann hast du ja immer auch das Problem, die musst du ja auch alle spielen lassen. So, und jetzt kannst du halt drauf spekulieren, okay, ich mache einen kleinen Kader und hoffe drauf, dass wir nicht so viele Verletzte haben. Dann hast du halt die Möglichkeit, alle auch mal zum Zuge kommen zu lassen, und alle sind einigermaßen zufrieden. Oder du hast halt einen großen Kader, und wenn dann die Verletzungen nicht kommen, dann sitzen da irgendwelche Topspieler auf der Bank und sind schlecht gelaunt und vergiften die Stimmung. Das ist dann im Endeffekt auch nicht gut. Das heißt, im Prinzip hat man sich hier ja für das Falsche entschieden, wo man im Nachhinein natürlich sagen kann, okay, es war ein Fehler, aber auf der anderen Seite hätte es natürlich auch anders kommen können. Und es sind natürlich tatsächlich auch sehr viele Verletzte im Moment beim Bayern.
Das kommt dazu. Insgesamt Problem beim Trainer. Ich meine, Verletzte kommen auch nicht von ungefähr und kann immer mal ein bisschen am Training liegen, kann natürlich auch dann Pech sein, beziehungsweise aus einer unglücklichen Situation im Spiel dann resultieren und die fehlende Möglichkeit, also Torchancen sich richtig zu erarbeiten, kann ja auch am System hängen. Wie würdest du die Rolle von Kovac momentan sehen? Nach 6 Spielen war er noch der große Held, mittlerweile wird er doch sehr in Frage gestellt. Ist das jetzt nur dieses typische Wetterwendische in der Fußballbeobachtung, oder ist auch aus deiner Sicht ein wahrer Kern dran?
Ja gut, der große Held würde ich jetzt mal nicht sagen, dass er der große Held war. Also er kam natürlich als Pokalsieger nach München, aber stand meiner Meinung nach schon von Anfang an so ein bisschen in der Kritik, beziehungsweise es wurde halt von Anfang an schon gesagt, naja, ob er der Richtige ist, er kann zwar Frankfurt, aber kann der auch Bayern. Was die Verletzungen angeht, da würde ich ihm jetzt mal nicht so den Vorwurf machen, weil ja die meisten der Verletzten sind ja doch durch ja Fouls während der Spiele passiert. Nimmt man jetzt zum Beispiel Thiago aus dem Spiel gegen Rödinghausen, da kann ja der Kovac nichts für, oder auch Coman, der ja auch durch ein Foulspiel mehr oder weniger ausgeschaltet wurde. Ja, was das Spielerische angeht, das kann ich nicht so recht einschätzen. Also es ist halt tatsächlich, also ich glaube, er steht da auch so ein bisschen in dem Zwiespalt, auf der einen Seite halt die Alten zufriedenzustellen und auf der anderen Seite aber versuchen, mit den jungen Leuten was Neues aufzubauen, und das kriegt er irgendwie im Moment nicht hin, weil sobald er von den Alten mal einen auf die Bank setzt, ist da gleich das große Murren. Und dementsprechend kriegen die Jungen nicht die Spielpraxis, die sie eigentlich bräuchten, um sich weiterzuentwickeln. Und dann hast du so eine Gesamtgemengelage, die dann einfach nicht mehr gut funktioniert, wo man dann einfach so nach und nach merkt, dass da Bröckchen für Bröckchen irgendwie abfallen von der Qualität.
Mit Held meinte ich auch mehr so die ersten 6 Saisonspiele, wo es dann einfach lief, wo Bayern Siege am Stück einfuhr und dann die Presse eben schon davon rief, ja, die Dominanz ist wieder da, geht wieder so weiter wie in den letzten Jahren. Jetzt sieht es ja in diesem
Jahr. Ja, aber da kannst du ja genau sehen, was da der Punkt ist. Ja, wenn das jetzt ein Trainer gewesen wäre, der ja, der mit Vorschusslorbeeren nach München gekommen wäre, dann würde er jetzt auch noch nicht so in der Kritik stehen, wie er es eben steht, sondern dann hätte er, glaube ich, mehr Kredit. Aber dadurch, dass er vor der Saison schon so schlecht geredet wurde, okay, dann gab es 6 Spiele, dann konnte man natürlich nicht schlecht über ihn reden. Aber jetzt sieht es halt nicht mehr so toll aus und dann kann man ihn natürlich wieder schlecht schreiben.
Die Alten hast du angesprochen, Franck Ribéry, der hat jetzt eigentlich gegen Rödinghausen deutlich bewiesen, warum er eigentlich öfter auf der Bank sitzen müsste. Der hat sich ja selbst gegen die Gegenspieler der unteren Ligen nur ganz schwer durchsetzen können, um nicht zu sagen gar nicht.
Ja, also bei Ribéry fand ich halt auch, er hat viel versucht, alleine sich durchzuwühlen und so, und das, dafür standen die einfach viel zu kompakt. Also das war von ihm meiner Meinung nach die falsche Herangehensweise. Vielleicht war er irgendwann auch genervt, dass nach vorne nichts ging und hat dann angefangen, da alles alleine zu machen, aber ich hatte so gerade in der zweiten Halbzeit so den Eindruck, er versucht sich da reinzuwursteln und es klappt aber nicht so recht. Ich denke auch mal, je seltener das dann auch funktioniert, desto ja, mehr kommt man natürlich auch in das Gefühl rein, dass das heute eh nichts wird. Und Ribéry ist ja dann auch einer, der dann gern so mal innerlich stinkig wird.
Also die Bayern insgesamt ein bisschen ratlos nach diesem Auftritt, aber das klang dann unterm Strich auch durch, wenigstens weiter, wenigstens steht man im Achtelfinale. Und im Achtelfinale, da haben sich da am Dienstag ja noch weitere Mannschaften reingespielt. Paderborn zum Beispiel 3-0 gegen Leipzig gewonnen, Wolfsburg sich 2-0 gegen Hannover durchgesetzt. Fortuna Düsseldorf nach 0-1 Rückstand in Ulm mit 5-1 dann noch einen Kantersieg gefeiert und Hertha BSC ebenfalls weiter gegen Darmstadt 2-0 gewonnen. Heidenheim schlägt Sandhausen mit 3-0 und Wien Wiesbaden verliert zu Hause gegen den HSV. Also auch die Hamburger sind weiter und die Augsburger sind auch weiter, Sebastian, in einem sehr, sehr spannenden, turbulenten Spiel gegen Mainz, sich nach Verlängerung mit 3-2 durchgesetzt in einem Spiel, ja, was Mainz irgendwie weggeschenkt hat.
Ja, Augsburg hatte gerade am Anfang irgendwie mehr vom Spiel, fand ich. Haben versucht, irgendwie da das Spiel, die Spielkontrolle so an sich zu reißen. Und also Mainz hat das sehr gut gemacht, hat gelauert, hat gewartet und hat im Endeffekt dann auch die Chance genutzt, ist in der 20. Minute oder so, glaube ich, zum Führungstor gekommen. War dann natürlich ärgerlich, dass man dann noch den Ausgleich in der ersten Halbzeit noch durch ein Eigentor hinnehmen musste. Aber da wurde ja dann auch gleich nochmal gut geantwortet mit dem 2-1. Ja, und danach hat Augsburg einfach aufgedreht. Ich weiß nicht, was sie da in der Halbzeitpause gesagt bekommen haben vom Trainer. Da hat man richtig gemerkt, dass sie sich so nach und nach in dieses Spiel auch reingebissen haben. Dass sie immer mehr Druck aufgebaut haben, die Mainzer immer mehr unter Druck gesetzt haben und es wurde halt letztlich auch belohnt.
Zweiter Sieg, Pflichtspielsieg in Folge für Augsburg, nachdem man ja schon Hannover in der Liga geschlagen hatte, in Hannover gewonnen hat. Bei den Mainzern, da sieht es dagegen schon fast düster aus. 6-mal in Folge nicht gewonnen, jetzt eben auch aus dem Pokal ausgeschieden. Also Sandro Schwarz, der Trainer der Mainzer, der hat da momentan einige Probleme, hat ja auch vor dem Start oder vor dem Spiel ziemlich durchrotiert, eine Startelf an den Start gebracht, die jetzt so oft in der Zusammensetzung nicht gespielt hat.
Ja, er hat natürlich auch in der Vergangenheit ein bisschen Probleme gehabt mit Verletzungspech und Sandro Schwarz hat relativ viel Kredit in Mainz, was ich so mitbekomme. Das heißt, also er steht jetzt auch keinesfalls in Frage und der Saisonstart der Mainzer ist zwar durchwachsen, aber das, was sie auf dem Platz zeigen, was so die Anlagen sind, das sieht eigentlich ganz gut aus. Man versucht mehr Sachen spielerisch zu lösen. Ist nicht mehr so dieser unansehnliche Fußball, der es in der letzten Saison über weite Teile war. Und ja, das gibt den Mainzer Anhängern zumindest Mut, dass das vielleicht einfach nur eine Pechsträhne ist oder eine unglückliche Phase, dass man jetzt da so ein paar Mal verloren hat. Weil, also rein spielerisch sieht das eigentlich ziemlich gut aus, was die Mainzer da auf den Platz bringen, gemessen an ihren Möglichkeiten natürlich.
Und das muss sich jetzt dann irgendwann natürlich auch mal in Ergebnissen niederschlagen im Pokal, aber das weiß man von Mainz auch, da hat das ja selten gut ausgesehen. Einmal haben sie das Halbfinale erreicht, ansonsten sind sie immer relativ früh gescheitert, also reiht sich diese Niederlage eigentlich in ja, eine typische Pokalsaison der Mainzer irgendwo ein.
Ja, also Mainz ist nicht unbedingt bekannt als eine sonderlich gute Pokalmannschaft. Von daher, aber wie gesagt, man muss Augsburg tatsächlich auch sehr zugute halten, dass sie da mit viel Einsatz und mit viel Kampfeswillen sich da reingeworfen haben, und die haben ja auch Qualität.
Definitiv, das haben sie auf jeden Fall als Bundesligist sowieso, und das haben sie in der Liga ja auch schon nachgewiesen, was sie alles können. Wir gucken gleich noch auf den Mittwoch hier beim Sportplatz der neuen Sportshow sozusagen auf meinsportpodcast.de, schauen auf den Mittwoch im Pokal, und da gab es ja auch noch klasse Spiele, da gab es spannende Spiele, vor allen Dingen Elfmeterschießen bei Köln gegen Schalke oder ein Kantersieg von Bayer Leverkusen und Dortmund, die sich gegen Union Berlin so ein bisschen durchgezittert haben. All das gleich bei uns hier in der Sendung.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt.
Und kurios.
Wir haben jahrelang was geworden.
Ernst.
Das habe ich noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen?
Unfair.
Also nichts, da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel.
Oder lustig.
Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich ihn angezimmert.
Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf meinsportpodcast.de.
Sebastian Hauke von Zeitlupenwissen ist bei uns in der Sendung hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf die zweite Runde im DFB-Pokal zurück. Sebastian, wir sind beim Mittwoch angelangt. Gucken mal auf das Duell Köln gegen Schalke. Das war ja auch mit sehr viel Spannung erwartet worden und es wurde am Ende auch ein sehr, sehr spannendes Spiel. Schalke konnte sich am Ende ja nach Elfmeterschießen mit 6:5 durchsetzen. Mal wieder ein Erfolgserlebnis für die in der letzten Zeit doch ziemlich gebeutelten Schalker. In der Liga stehen sie nur auf Platz 15. Jetzt sind sie immerhin im Pokal im Achtelfinale. Aber gegen Zweitligisten aus Köln war es schon wieder eine Aufgabe, wo sie sich unheimlich strecken mussten.
Ja, also zufrieden kann der Trainer nicht sein mit dieser Leistung. Wobei man auch sagen muss, die Kölner, die zwar jetzt Tabellenführer, glaube ich, sind in der zweiten Liga, haben da, also in der Liga eigentlich bisher noch nicht so Spiele abgeliefert, wo man sagen würde, ja, das ist richtig Top-Leistung. Aber hier in dem Spiel, da haben sie echt alles gezeigt, was sie können, haben sich richtig reingehauen und haben es natürlich den Schalkern auch ordentlich schwer gemacht. Die Problematik bei Schalke ist halt die, die sie schon die ganze Zeit in der Liga auch haben. Da ist einfach Ideenlosigkeit nach vorne. Da schafft man es nicht, sich irgendwie mal in Bereiche zu spielen, wo man Chancen kreieren kann. Und also nur rein auf die defensive Stabilität zu setzen, das hatte letzte Saison ganz gut funktioniert. Eben aus zwei Gründen, weil eben man defensiv tatsächlich auch sehr stabil war. Und in dieser Saison fängt man sich ja dann doch mal den einen oder anderen Treffer. Und der zweite Punkt ist halt der, dass man letzte Saison nach vorne sehr effektiv war. Und das geht den Schalkern in dieser Saison so ein bisschen ab im Moment.
Und deshalb fiel auch der Ausgleichstreffer kurz vor Schluss der regulären Spielzeit in diesem Spiel, wo man ja lange auf Schalker Seite einem 0:1 hinterhergelaufen ist durch einen Elfmeter. Nabil Bentaleb, der konnte den dann verwandeln, rettete seine Mannschaft in die Verlängerung und dann kam es nach torloser Verlängerung eben zum Elfmeterschießen. Und der Keeper der Schalker, Nübel, der hat sich da dann auch mal wieder ausgezeichnet. Also das ist einer, der aus dieser Schalker Mannschaft in den letzten Wochen sehr, sehr raussticht. Ein junger Mann, der aber diese Jugend jetzt nicht unbedingt mit Nervosität irgendwie gleichzusetzen gedenkt. Also der ist schon recht abgeklärt für seine jungen Jahre und seine wenige Erfahrung.
Ja, er weiß halt auch, dass das jetzt seine Chance ist, sich mal zu zeigen. weil ich denke mal, wenn Fährmann wieder fit ist, dann wird da wieder ein Austausch stattfinden. Und diese Chance, die nutze er einfach. Mhm. Also hat er gut gemacht, ja.
Die Personalie Fährmann hast du angesprochen. Meinst du wirklich, dass, selbst wenn er jetzt die nächsten Wochen noch so ein bisschen auf dieser Welle reitet, dass das auch dem Trainer Tedesco so leicht fällt, ihn dann auszutauschen? Erinnert mich so ein bisschen an die Konstellation damals mit Manuel Neuer vor 10 Jahren, 11 Jahren.
Mhm. Ja gut, also vielleicht fällt es ihm nicht leicht, aber auf der anderen Seite ist es ja schon schwieriger, einem Fährmann zu sagen, hör mal, der spielt besser, jetzt bleib mal auf der Bank sitzen, als einem Nübel zu sagen, hier, der Etablierte ist wieder da, jetzt schön, dass du dich mal gezeigt hast.
Also, das wird natürlich auch spannend zu sehen sein, wie dann die Entscheidung letztlich ausfällt. Auf jeden Fall ist Schalke jetzt erstmal weiter. Was glaubst du, wie viel Schwung kann das, dieser Pokalsieg, dieser Thriller, dann auch für die Liga jetzt freisetzen, dass da vielleicht jetzt dann auch der Turnaround geschafft wird? Denn Platz 15 für Schalke, naja, das müssen wir nicht drüber reden. Das ist deutlich unter Erwartung, weit unter Erwartung.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so viel für die Mentalität jetzt bringt, dieses Spiel, weil es halt tatsächlich von Schalke kein gutes Spiel war. Und ja, ich würde schon behaupten, dass viel mit Glück zu tun hatte, dass man da weitergekommen ist. Klar, man hat jetzt sozusagen das Weiterkommen als Erfolg, dass man sich auf die Fahne schreiben kann. Aber ich denke mal, wenn man eh schon ein bisschen verunsichert ist im Kopf, dann kann man sich auch die Frage stellen, war das wirklich verdient?
Mhm. Gucken wir mal auf den Rivalen der Schalke auf Borussia Dortmund. Da kommen wir zu deinem Verein, der gestern ja gegen Union Berlin zu Hause ran musste, sich durchgezittert hat. 3:2 nach Verlängerung am Ende gewonnen hat, im Achtelfinale steht. Lucien Favre sagte Folgendes in der ARD.
3 Minuten vor Schluss, wir führen 2-1 und es war fertig und wir kriegen ein 2-2 unnötig, aber das gehört dazu, aber wir sind durch, nur das zählt.
Das zählt im K.O.-Modus natürlich, man ist durch. Würdest du es so unterstreichen, Hauptsache durch? Denn spielerisch war das über weite Strecken nicht das, was man gewohnt war, konnte vielleicht aber auch angesichts der Startelf, die Favre reingeschickt hat, auch nicht nahtlos so weitergehen wie zum Beispiel gegen Atletico Madrid.
Ja, es wurde viel getauscht, es musste teilweise auch getauscht werden aufgrund von Verletzungen, also die Defensive jetzt auch durch die Verletzung in dem Spiel von Diallo, die wird immer dünner. Da bin ich echt mal gespannt, wie da aufgestellt wird. Auch Toprak, da hatte ich ja schon im letzten Bully-Special bei Kevin Scheuren gesagt, dass ich der Meinung bin, der ist noch nicht so weit. Und ja, was soll ich sagen? Er ist noch nicht so weit. Also grundsätzlich habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ja diese wilden Spiele der letzten Wochen auch so ein bisschen an den Kräften gezehrt haben. Und die Mannschaft jetzt so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Auf der anderen Seite, trotzdem ist immer noch die Mentalität da. Wenn man jetzt allerdings gegen so eine Mannschaft spielt wie Union Berlin, die auch über die Mentalität kommt, dann ist das so ein sich gegenseitig die Hörner abstoßen. Und man agiert dann eben nicht mehr spielerisch, sondern eben auf dieser Mentalitätsebene dann doch ja auf einem gleichen Niveau und nicht auf einem Klassenunterschied.
Jetzt war das 2-mal gegen Berliner Mannschaften, das am Ende eben, ja, zumindest nach 90 Minuten kein Sieg rausgesprungen ist. Jetzt will ich nicht sagen, dass das irgendwo an Berlin liegt oder am Berliner Gegner, aber du sagst, die Kräfte ein bisschen verschlissen. Ist das jetzt auch ein Trend vielleicht, der sich zeigt? Wir erkennen das aus der letzten Saison bei Dortmund, die ja auch da zu Beginn der Saison alles in Grund und Boden gespielt hatten unter Trainer Bosch und danach sackte das dann ab. Ist das aus deiner Sicht wieder zu befürchten?
Nö, das glaube ich nicht. Also die Mannschaft ist deutlich gefestigter als letzte Saison. Das erkennt man eben auch an den vielen, vielen, vielen Spielen, die erst in der Nachspielzeit entschieden wurden. Da ist einfach eine ganz andere Einstellung zu den Spielen da und vor allem Reus als Kapitän, der da irgendwie vorangeht, da ist eine komplett andere Einheit, als das letztes Jahr irgendwie war. Letztes Jahr war das halt auch so eine fragmentierte Mannschaft. Da gab es Grüppchenbildungen, da gab es dies und das. Das hat man in dieser Saison nicht. In dieser Saison ist man mannschaftlich geschlossener. Das funktioniert auch sehr gut meistens. Man muss halt diesen vielen jungen Leuten, die wir im Kader haben, tatsächlich auch zugestehen, dass es mal Spiele gibt, wo es nicht so gut läuft. Dass das jetzt ausgerechnet in einer Phase kommt, wo auch viele Verletzte dazukommen, und man dann jemanden, der eben gerade nicht so gut drauf ist, dem man mal eine Pause gönnen müsste, dann keine Pause gönnen kann, weil sonst niemand da ist. Das ist dann natürlich schwierig. Aber ich denke mal, wenn die Verletzungssorgen wieder ein bisschen nachlassen, dann wird das wieder ein bisschen besser werden. Ich habe ja schon angedeutet, in der Hintermannschaft sieht es im Moment sehr dünn aus, was halt meiner Meinung nach dazu führt, dass man einigermaßen viele Gegentore fängt. Und vorne, da fehlt halt tatsächlich Alcázar. Ja? Also das war ja, als er kam, fing das ja an mit diesen Spielen, wo man gefühlt nur noch 4 Tore mindestens schießt. Und ja, jetzt ist er halt verletzt und das merkt man halt dann gleich, dass vorne eben nicht mehr so 100% der Zug drin ist.
Konnte aber ja durch Mario Götze zumindest in den letzten beiden Pflichtspielen vor der Pokalbegegnung ausgeglichen werden, weil Götze so als 9,5 doch auch einen sehr, sehr starken Eindruck hinterließ auf einer Position, die er ja so auch schon gespielt hat, aber die jetzt nicht unbedingt immer seine Lieblingsposition war, die aber irgendwo sehr gut passte.
Ja, die passt sehr gut im Moment und er findet sich da tatsächlich so langsam rein in seine Rolle, hat eine Zeit gebraucht jetzt, wo ja viel auch geschrieben wurde über ihn. Hat es jetzt geschafft, meiner Meinung nach. Und ja, das Problem ist halt immer, setzt man sich dann unter Druck oder lässt man das so ein bisschen an sich abperlen? Und Götze war eigentlich in der Vergangenheit immer einer, der sich selbst arg unter Druck gesetzt hat. Das scheint er jetzt so ein bisschen abgelegt zu haben. Ich weiß nicht, ob das Favres Einfluss ist oder ob das einfach auch der Rückhalt ist, den er von seinen Mannschaftskollegen spürt. Auf jeden Fall lässt er sich da jetzt nicht mehr ganz so unter Druck setzen von Dingen, die von außen an ihn herangetragen werden.
Gestern konnte er auf jeden Fall nicht mitmischen. Wegen einer Erkältung saß er draußen, guckte sich das Ganze dann von da an. Aber ich denke, Bundesliga, da ist er wieder mit von der Partie am Wochenende.
Ja, davon ist auszugehen eigentlich, ja.
Also da geht's für die Dortmunder dann ja nach Wolfsburg. Und wir gucken auf weitere Ergebnisse. Rostock gegen Nürnberg 2:3 nach Elfmeterschießen. Weiche Flensburg unterliegt Werder Bremen mit 1:5. Arminia Bielefeld verliert zu Hause gegen den MSV Duisburg mit 0:3. Holstein Kiel gewinnt 2:1 gegen den SC Freiburg. Und Rasenball Leipzig schlägt Hoffenheim mit 2:0. Und jetzt kommen wir zum torreichsten Spiel des gestrigen Tages. Zumindest zum torreichsten Spiel nach 90 Minuten. Dem 5:0 von Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Das zweite Schützenfest in Folge für Bayer Leverkusen nach dem 6:2 gegen Werder Bremen. Julian Brandt in der ARD dazu.
Dann haben wir uns hoffentlich mit den zwei Siegen wieder so ein bisschen gefangen und ja, gut, was wir momentan spielen, oder die Spiele, die wir momentan abliefern, sind Wahnsinn. Jetzt in Bremen mit 6 Toren, was keiner, also selbst die Spieler nicht mitgerechnet hatten. Und dann hier in Gladbach ist natürlich Wahnsinn, was momentan passiert. Ich hoffe, dass wir Jungs uns jetzt gefangen haben und dass es jetzt einfach so weitergeht.
Wie siehst du das, Sebastian? Haben sie sich gefangen? Ist der Knoten jetzt geplatzt nach dieser doch sehr komplizierten Anfangsphase der Saison?
Ja, es sah zumindest sehr gut aus. Brandt hat ja, glaube ich, vor dem Spiel, beziehungsweise nach dem 6:2, hat er ja schon gesagt gehabt, dass man diese Leistung jetzt mal wiederholen müsste, dass es irgendwie blöd ist, wenn man nur alle 6 Wochen mal seine Top-Leistung abruft. Jetzt haben sie es 2-mal hintereinander geschafft. Ob man da gleich von einem Trend reden muss bei zwei gewonnenen Spielen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall scheint es in die richtige Richtung zu weisen. Man ist tatsächlich auch mit der richtigen Einstellung in dieses Spiel reingegangen und hat er in diesem Fall auch das Glück, früh in Führung gehen zu können. Das ist für so ein Spiel natürlich immer sehr hilfreich, wenn dann der Gegner kommen muss. Und gerade das Spiel, was Leverkusen spielt, mit den schnellen Leuten, die sie auf Außen haben.
Und das haben sie natürlich umgesetzt, also mit ihrer Kontertaktik da sehr Nadelstiche gesetzt, die dann eben auch zum Erfolg führten bei Gladbach. Die hatten zuvor 9 Pflichtheimspiele. Zuvor in Folge waren sie unbesiegt. Jetzt dieser Rückschlag. Die wurden ja in der letzten Woche auch noch in diversen Talkshows. Ich glaube, Hecking saß bei Von Torra, wurde da noch so unheimlich gelobt für sein Spiel, wurde da ja schon fast ein bisschen über den grünen Klee gelobt. Ist das jetzt ein Rückfall in die Gladbacher Phase der letzten Saison?
Ja, das glaube ich jetzt nicht. Ich hatte gerade am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass Gladbach den Gegner vielleicht ein bisschen unterschätzt hat. Mhm. Klar, da kann man sagen, okay, die kommen jetzt aus dem 6:2, aber dennoch weiß ich nicht. Also sie sind das Spiel sehr, sehr leicht angegangen, fand ich. Und später in der Spielphase, wo man das dann hätte mal umswitchen müssen, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, da fehlten dann einfach auch die Ideen. Und nachdem man dann immer mehr aufmachen musste, war es halt folgerichtig, dass dann die Gegentore nur so purzelten.
Ja, klar.
Vielleicht war die Mannschaft für dieses Spiel einfach nicht richtig eingestellt. Ja.
Also mal gucken, ob das dann in der Saison oder in der Liga dann Trend wird. Aber ich denke auch, also das Problem war letztlich auch, dass sie offensiv dann einfach auch gegen die Leverkusener Dreier- bzw. Fünferkette in der Defensive dann einfach sich nicht durchsetzen konnten. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Trend sein, aber und dann eben nicht sich vernünftig gestaffelt haben. Als es dann
zu Leverkusen war natürlich auch sehr darauf bedacht, hinten sicher zu stehen. Ja, auch Radetzky hatte ja vor dem Spiel gesagt, ja, es hilft nichts, wenn man immer nur viele Tore schießt. Man muss auch mal gucken, dass man hinten keinen kriegt. Und das war dann natürlich nach dem frühen Tor von Leverkusen, war das dann natürlich auch der Hauptaugenmerk der Mannschaft und das haben sie ziemlich gut hinbekommen.
Das haben sie und sind damit auch weiter dann, also 5:0 für Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach, stehen also auch im Achtelfinale. Eine Überraschung gab es dann gestern, ich hatte es eben schon gesagt, Holstein Kiel gegen Freiburg 2:1, ansonsten eigentlich die so erwarteten Ergebnisse. Und weiter geht's im Pokal dann erst im neuen Jahr. 5. und 6. Februar, da stehen die Achtelfinals dann auf dem Programm. Und wer dann gegen wen spielt, das erfahren wir am Sonntag. Da wird dann in der ARD ausgelost. Und ihr erfahrt dann natürlich auch alles Weitere hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de zum DFB-Pokal. Für heute sage ich erstmal vielen Dank an Sebastian Hauke von Zeitlupenwissen. Sebastian, dank dir.
Ja, bitteschön.
Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.